Bevor wir richtig einsteigen mit der Predigt, eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, seit gestern sind alle Geräte, die wir hier in der Gemeinschaft besitzen, auch inklusive bei den Pfadfindern, geprüft worden elektrisch. Und alles, was noch in Ordnung ist, ist noch da. Die schlechte Nachricht, die stellte ich dann gestern fest, als ich mit der Predigt fertig war und dann die PowerPoint und das Video für die Predigt heute testen wollte. Die schlechte Nachricht ist, dass leider ein Stecker kaputt gegangen ist und wir deswegen gerade kein Bild vom Computer zum Beamer bekommen. Deswegen müssen wir heute ohne PowerPoint und ohne das Video aufkommen. Ich werde da so ein bisschen drum improvisieren. Aber das kriegen wir schon hin. Meine Chemielehrerin war entsetzlich genervt. Ich erinnere mich noch sehr genau daran. Es muss damals so in der 8. Klasse gewesen sein. Das war die Zeit, als es anfing, dass wir selber in der Klasse Experimente gemacht haben. Und auch Experimente, die vielleicht nicht ganz ungefährlich waren. Wo wir mit Bunsenbrennern und Reagenzgläsern und Chemikalien rumhantiert haben und wo Sachen schiefgehen konnten. Meine Chemielehrerin, die war entsetzlich genervt von uns. Und zwar, weil wir oft die Aufgabenstellung nicht sonderlich gründlich gelesen hatten und mit den Arbeitsschritten schon angefangen haben, bevor wir das komplette Ganze gelesen hatten und wussten, wie der Plan eigentlich aussah und wo es hingehen sollte. Daraufhin tat unsere Chemielehrerin damals etwas sehr Cleveres. Sie gab uns einen Aufgabenzettel, auf dem viele, viele Arbeitsschritte draufstanden. Auftrag Nummer 1 lautete: Lest die Arbeitsschritte in Ruhe durch, bevor ihr anfangt. Dann folgten: Knickt die Ecke unten rechts um. Malt ein Nikolaushaus oben rechts in die Ecke auf den Zettel. Rechnet schriftlich 6x5 aus. Und so weiter. Da waren noch eine ganze Menge anderes dabei. Und genau wie das bei den Experimenten war, legte ich direkt los, ohne mir die Aufgaben in Ruhe vorher durchgelesen zu haben, bis zum Ende. Und dann kam ich zum letzten Arbeitsschritt. Der Arbeitsschritt lautete: Bis hierhin gelesen? Sehr gut. Dann ignoriert jetzt bitte die ganzen vorigen Arbeitsschritte und schreibt einfach nur den Namen oben rechts auf den Zettel. Ich habe mich sowas von ertappt gefühlt damals. Man konnte sehr genau sehen auf dem Zettel, wer die Anleitung mit Sorgfalt gelesen hatte und wer nicht. Mein Zettel und viele von den Leuten aus meiner Klasse damals, die waren ganz schön vollgekritzelt. Bei ein paar wenigen, unter anderem bei meinem besten Freund, der rechts neben mir saß damals, lag ein weißer Zettel, wo nur oben rechts der Name stand. In der Chemiestunde damals habe ich eins gelernt. Nämlich, wie wichtig es ist, Texte zu Ende zu lesen, bevor man loslegt. Mindestens bei Experimenten im Chemieunterricht ist das ein sehr guter Rat. Und ich glaube, auch bei Bibeltexten ist das an vielen Stellen sehr wichtig, dass man den Bibeltext komplett liest, bevor man loslegt mit den einzelnen Dingen, die da drin stehen. Behalte das mal im Hinterkopf, diese kleine Geschichte. Das wird später noch wichtig für uns. Um es gleich schon mal vorwegzunehmen, die Predigt zu schreiben, das ist mir nicht leicht gefallen. Denn das Thema, um das es darin geht, im Kern, das hat es ordentlich in sich. Und so wichtig dieses Thema auch ist, umso sehr habe ich auch das Gefühl, dass man dabei auch manches falsch machen kann. Aber eins nach dem anderen. Steigen wir erstmal ein. Der Predigttext, der steht im ersten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 14 bis 24. Und Paulus schreibt da Folgendes: Brüder und Schwestern, wir bitten euch, weist diejenigen zurecht, die kein geregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen. Kümmert euch um die Schwachen und habt Geduld mit allem. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr stets, einander und allen anderen nur Gutes zu tun. Freut euch immer zu. Betet unablässig. Dankt Gott für alles. Denn das ist Gottes Wille und das hat er durch Christus Jesus für euch möglich gemacht. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Missachtet die prophetische Rede nicht. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Gott, der Frieden schenkt, mache euch ganz und gar zu Heiligen. Er bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Körper. denn es soll an euch nichts auszusetzen sein, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird das alles tun. Das ist schon mal eine ganz schön lange Liste, was? Und es sind auch keine einfachen Sachen. Alles sehr anspruchsvolle Dinge, die da drin stehen, wie wir uns noch im Detail anschauen werden. Aber all diese ganzen Anweisungen und Empfehlungen schreibt Paulus den Thessalonichern, um ihnen möglichst einfach, knapp und lebensnah vor Augen zu malen, wie sie handeln sollen. Paulus schreibt hier zu einem ganz bestimmten übergeordneten Thema, das im Thessalonicherbrief, tatsächlich auch im zweiten, immer wieder vorkommt. Habt ihr irgendeine Vermutung, welches Thema das sein könnte und was es übergeordnet geht mit dem Text? Ruft einfach mal rein, falls euch was einfällt. Ich kürze es mal ab. Es geht um Heiligung. Heiligung, ein altes und großes und bedeutungsschweres Wort. Was verbindet ihr mit dem Wort Heiligung, wenn ihr das so hört? Einfach mal so spontan, wenn ihr an Heiligung denkt, was kommt euch als erstes in den Kopf?
Unantastbar.
Unantastbar?
Mhm. Gottesfurcht.
Gottesfurcht? Einfach, kannst du was sagen?
Gott gehörig sein.
Zu Gott gehörig sein?
Nach Gottes Willen leben.
Jemanden in einen höheren Status heben.
Jemanden in einen höheren Status heben.
Auserwählt.
Auserwählt. So ein paar Stichworte, auf die ich auch in der Vorbereitung noch gestoßen bin. Die Sünde abtöten, Gott gefallen, sich fernhalten von Sünde, sich reinigen, Verwandlung durch Gottes Nähe. Es gibt sehr viele Dinge, die darunter fallen. Und ich glaube, man kann schon sehen, was Heiligung bedeutet und was es bedeuten kann. Da gehen die Meinungen im Einzelnen sehr auseinander. Und es hat sehr viele verschiedene Aspekte, wie man es auslegen kann. Bevor wir uns durch das arbeiten, was Paulus da den Thessalonichern zum Thema Heiligung schreibt, will ich mal so eine kleine Einordnung zu dem Thema insgesamt versuchen. Wo wir uns, glaube ich, erstmal grundsätzlich alle darauf einigen können, ist, Gott ist heilig. Ich denke mal, da müssen wir nicht groß drüber diskutieren. Aber wie ist das mit uns Menschen? Sind wir heilig? Sind wir es nicht? Können wir es werden? Und wenn ja, wie? Schon in den vergangenen Jahrhunderten ist unter evangelischen Christen da sehr viel drüber gestritten worden. Also auch unter Katholiken und anderen, aber ich gucke mal nur auf die evangelischen. Und ich glaube, in dem Ganzen, um das so ein bisschen einzuordnen, was es da so für Meinungen gibt, gibt es zwei ganz entscheidende Fragen, denen man sich stellen muss. Nämlich das erste, wer ist derjenige, der heilig macht? Mehr Gott, mehr Mensch, beide ein bisschen. Und zweitens, warum und wozu passiert die Heiligung eigentlich? Was ist das große Warum dahinter? Wenn man sich so ein bisschen die evangelische Vergangenheit anschaut und so ein bisschen das Spektrum mal aufbaut, gibt es relativ viel, was sich da so bewegt, aber um mal so ein bisschen auf die beiden Außenpunkte zu gucken, die beiden Außenextreme. In der Frage, wer heilig macht, ist Martin Luther so das eine Ende vom Spektrum, ist so mein Eindruck. Laut Luther ist Heiligung schlicht und einfach eine Folge von der gelebten Christusbeziehung. Der Heilige Geist arbeitet fortlaufend an uns und durch das, was wir in der Bibel lesen und durch die Vergebung, die wir von Gott erfahren, werden wir verändert. Kurz gefasst, Gott ist derjenige, der uns heilig macht und es passiert einfach, wenn wir mit ihm unterwegs sind. So ganz, ganz grob umrissen und vielleicht auch ein bisschen verkürzt, aber so ganz in etwa. Ganz wichtig ist Luther, ganz wichtig ist der Luther, durch den Tod Jesu sind wir komplett und wirklich gerechtfertigt vor Gott. Jesus hat an dem Kreuz dafür alles Nötige getan. Und daraus ergibt sich auch diese unauslösliche Dualität, die Luther ja auch sehr betont. Das, was er mit Simul Justus et Peccator umschreibt. Dass wir gleichzeitig Gerechtfertigte und trotzdem Sünder sind. Genau. Das andere Ende des Spektrums Also es gibt noch viel dazwischen, aber ich kürze es mal ein bisschen ab, damit es nicht zu lang wird. Das andere Ende des Spektrums findet sich bei einigen Richtungen der Heiligungsbewegung. Insbesondere bei den Puritanern und bei den Methodisten. Dort ist die Rechtfertigung vor allem erstmal die formale Gerechterklärung des Menschen. Und wirklich gerecht wird man erst durch die Heiligung. Und ein Mensch hat dort sehr viel Einfluss darauf, ob er geheiligt ist vor Gott oder nicht. Und außerdem, das finde ich interessant, ist zumindest theoretisch eine vollständige Heiligung des Lebens und eine komplette Abstinenz von Sünde hier auf dieser Erde schon möglich. So zumindest die Annahme. Und drei Schlagrichtungen sind dafür wichtig. Einmal geht es um das Schlechte, das man nicht tun soll. Zum Beispiel den Sabbat nicht einzuhalten, Alkohol zu trinken, Dinge wie zu tanzen, ins Kino zu gehen und so weiter. Bisschen plakative Beispiele, aber ich glaube, es macht deutlich, worum es geht. Dann gibt es die Liste von guten Dingen, die man tun soll. Die Hungrigen speisen, die Nackten kleiden, die Kranken pflegen und so weiter. Gute Werke tun. Und drittens, das zu suchen und dahin zu gehen, wo einem Gottes Gnade auch zuteil wird. In den Gottesdienst, Predigten hören, das Abendmahl nehmen, beten, Bibel lesen, fasten und Abstinenz üben und ähnliches mehr. Diese drei kommen dann zusammen. Schlechte Dinge lassen, gute Dinge tun und dorthin gehen, wo man Gottes Gnade erfährt. Ist vielleicht ein bisschen verkürzt an manchen Punkten, aber das sind mal so ein bisschen die beiden Außenpositionen aus meiner Perspektive. So viel kurz zu der ersten Frage schon mal, wer derjenige ist, der heilig macht. Die eine Seite ist eine Extrem, Gott ist es allein, der uns heilig macht. Und das andere, der Mensch kann schon viel dazu beitragen. Gott ist natürlich auch immer noch dabei, der fällt da nie raus, aber der Mensch hat viel Einfluss drauf. Ich finde diese Skala ganz hilfreich, um so ein bisschen die verschiedenen Denkrichtungen und Positionen einzuordnen. Und es würde mich auch mal sehr interessieren, wie ihr das Ganze seht. Können wir als Menschen was beitragen dazu oder nicht? Ich glaube, da gehen die Meinungen auch sehr auseinander. Und ich finde das mega spannend. Und lass uns darüber auch gerne mal ins Gespräch kommen bei guter Gelegenheit. Die zweite Frage, die ist ganz schön schwierig zu beantworten, nämlich die, warum und wozu passiert Heiligung eigentlich? Wenn man in die Bibel guckt, im Alten Testament, da ist das noch relativ einfach zu beantworten. Im Alten Testament, da war Heiligung einfach eine nötige Vorbereitung, um mit Gott in Kontakt treten zu können. Das galt insbesondere für die Priester, aber auch für das Volk Israel insgesamt. Sie mussten sich in bestimmten Ritualen reinigen, weihen und ihre Sünden vergeben lassen, damit sie sich Gott, insbesondere im Tempel, nähern konnten. Das Grundproblem ist, dass Gottes Heiligkeit und unsere Sünde sich nicht vertragen. Sprich, wenn Gottes Heiligkeit mit unserer Sünde in Berührung kommt, dann vernichtet das die Sünde und damit auch uns. Und nur wenn man kultisch rein und frei von Sünde war, konnte man damals engen Kontakt mit Gott haben. Das Allerheilige zu betreten zum Beispiel war durchaus auch gefährlich für die Priester. Da wollte ich jetzt das kleine Video einspielen, von dem ich schon erzählt hatte. Ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen, was da erzählt wird. Der Kerngedanke ist, im Alten Testament ist Heiligung und Reinigung nötig, um mit Gott in Kontakt zu treten. Und dabei geht es einmal um moralische Dinge, aber auch um kultische Reinheit. Zum Beispiel sich von toten Dingen fernzuhalten oder von Krankheit und so Sachen. Und der entscheidende Gedanke dabei ist, wenn man unreine Dinge berührt, dann überträgt sich die Unreinheit auf mich. Und dann verliere ich halt diese Heiligkeit, die ich mir vielleicht erarbeitet habe. Und interessanterweise, es gibt schon bestimmte Stellen bei den Propheten, wo das umgedreht wird. Wo sich die Heiligkeit von heiligen Dingen auf Menschen überträgt. Und die Krönung des Ganzen ist Jesus. Jesus geht zu Menschen, die krank sind, zum Beispiel zu Aussätzigen, zu einer Frau, die Blutung hat, zu Toten, berührt sie und die Leute werden geheilt. Und die Heiligkeit von Jesus überträgt sich auf diese Leute, obwohl es eigentlich rein grundsätzlich andersrum laufen sollte. Genau. Auf jeden Fall, die Pointe, auf die ich hinaus will, ist, dass sich das mit Jesus geändert hat. Dass wir heute nicht mehr uns reinigen und heiligen müssen, um mit Gott in Kontakt zu treten. Durch das, was Jesus da am Kreuz getan hat, ist unsere Sünde getilgt. Das bedeutet, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können, ohne vor seiner Heiligkeit Angst zu haben. Diese vielen Rituale aus dem Alten Testament, da gibt es ja ziemlich viel, was man tun konnte, um sich zu heiligen und vorzubereiten, die sind damit überflüssig. Wir müssen uns nicht reinigen und heiligen, um Gott begegnen zu dürfen. Zu Jesus dürfen wir so hinkommen, wie wir sind. Das ist das Entscheidende. Ich will mal ein kurzes Zwischenfazit ziehen, um meinen Standpunkt zu dem Thema Heiligung so ein bisschen zusammenzufassen. Es ist noch Work in Progress, aber es ist mal so ein Zwischenstand. Wie geschieht Heiligung genau? Ich würde auch sagen, mit Luther, Heiligung geschieht dadurch, dass Jesus in mir lebt und dass der Heilige Geist in mir am Werk ist. Was passiert in der Heiligung? Ich würde es so umschreiben, die Heiligung verändert zum Guten, wie ich mit mir selber und mit anderen umgehe. Und wer bewirkt die Heiligung? Ganz klar, Jesus ist derjenige, der das tut. Da bin ich auch wieder sehr bei Luther. Wir sind vor ihm gerechtfertigt, vollständig und ganz. Und wir bleiben eben aber auch immer noch gleichzeitig Sünder. So wie alle anderen Menschen eben auch. Und vor allem, wir brauchen Jesu Hilfe, damit sich in unserem Leben wirklich ernsthaft was verändert bei diesen Dingen. So, jetzt kommen wir aber endlich zum Bibeltext. Genug der Vorrede. Eine ganz spannende Erkenntnis, die ich noch hatte in der Vorbereitung, als ich den Bibeltext gelesen habe, ist, dass Heiligung nicht nur was ist, wo es um mich als Einzelnen geht, sondern auch als Gemeinde. Wo es auch den Gedanken gibt, dass eine Gemeinde geheiligt wird von Jesus. Und wie das denn nun praktisch aussehen kann, dazu hat Paulus ja so einiges Handfestes zusammengeschrieben. Über jeden dieser einzelnen Punkte könnte man eine ganz eigene Predigt halten, aber ich versuche sie trotzdem alle mal so einmal kurz durchzugehen. Vers 14, Brüder und Schwestern, wir bitten euch, eröffnet Paulus. Das ist so für den Rahmen ganz wichtig. Alles, was jetzt folgt, das schreibt er an die ganze Gemeinde. Nicht nur an irgendwelche ausgewählten Leute, sondern das betrifft all die ganzen Menschen, die da sind. Und gleich die erste Anweisung, die er sagt, die hat es ordentlich in sich. Immer noch Vers 14, weist diejenigen zurecht, die kein geregeltes Leben führen. Zurechtweisung, das ist eine komplizierte Kiste. Zurechtweisung hat immer die Gefahr, dass man nicht mehr auf Augenhöhe ist miteinander. Und dass es vielleicht im schlimmsten Fall sogar in Verurteilung ausarten kann. Dass ich derjenige bin, der doch weiß, wie es geht, und der andere eben der Depp, der doch zurück in die Spur muss. Für gute Zurechtweisung braucht es immer eine riesengroße Portion Demut. Das Bewusstsein dafür, dass ich dem Bruder oder der Schwester den Splitter aus dem Auge ziehen will und dabei aber vielleicht den Balken in meinem eigenen Auge nicht sehe, wie Jesus das mal so schön in ein Bild gefasst hat. Wenn ich weiß, wie viele Baustellen ich im Leben habe selber und was ich alles nicht auf die Kette kriege, dann ändert es meine Perspektive. Dann kann ich andere auf Dinge hinweisen, wo sie vielleicht auf dem falschen Weg sind. Aber dann passiert das eben auf Augenhöhe, von Sünder zu Sünder. Und wenn es hier um Zurechtweisen geht, geht es Paulus ja vor allem um die Leute, die kein geregeltes Leben führen, so umschreibt er das. Wenn man vorher in Kapitel 4, Vers 11 reinschaut, da steht auch nochmal umschrieben, was Paulus mit dem geregelten Leben meint. Das finde ich ganz interessant. Da schreibt er, betrachtet es als Ehrensache, ein geordnetes Leben zu führen. Geht euren eigenen Geschäften nach und verdient euren Lebensunterhalt durch eure eigenen Hände Arbeit, wie wir es euch aufgetragen haben. Ich muss sagen, ich finde Paulus' Sicht auf Heiligung sehr bodenständig und sehr sympathisch. Bei all dem, was man so tun kann und wo es auch viel um moralische Dinge geht, ist es Paulus auch doch wichtig, dass man einen Beruf hat, dass man seinen Lebensunterhalt verdient. Und das ist für ihn ein ganz essentieller Teil davon, dass ein Leben geordnet ist. Ermutigt die Ängstlichen. Oder auch, wie Luther schreibt, ermutigt die Kleinmütigen. Das ist interessant, denn die Christen in Thessalonich, die hatten mit Paulus und durch die anderen Apostel da hautnah Wunder erlebt. Gottes Eingreifen ganz direkt. Und trotzdem gab es immer noch welche, die zweifelten und unsicher waren. und die sich schwer damit taten, Gott zu vertrauen. Aber statt mit ihnen zu schimpfen, sagt Paulus den anderen, ermutigt sie. Wunder hin oder her. Ich finde das eine ganz großartige Zusage. Ebenso trägt er den auf, kümmert euch um die Schwachen. Man kann auf vielerlei Arten schwach sein. Körperlich, seelisch, an Glauben, an Geld, an materiellen Dingen. Und um all diese Schwachen soll sich gekümmert werden in der Gemeinde. Wenn man das ernst nimmt, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und andersrum kann man ja mal ketzerisch fragen, wie viel könnte man schaffen, wenn man die stark zusammenkratzen und losziehen würde? Was könnte man da alles bewegen? Aber gerade das ist es ja, was Gemeinde Jesu ausmacht. Dass die Schwachen nicht nur geduldet werden, sondern dass sie einen ganz festen Platz haben und dass sie dazugehören. Dass wir gemeinsam unterwegs sind in diesen Dingen. Und auch hier ist wieder Demut so unglaublich wichtig. Denn es gehört ja auch dazu zu wissen, dass ich selber nicht überall immer nur stark bin. Und dass ich auch meine Schwächen habe und dass ich auch auf die Hilfe von den anderen Leuten aus der Gemeinde angewiesen bin. An anderen Stellen. Nun folgt in Vers 14 eins der schwersten Dinge meiner Meinung nach. Habt Geduld mit allem. Ach, Geduld, das ist manchmal gar nicht so einfach. Wir sind in der Gemeinde ein sehr bunter Haufen. Und wir sind teils sehr unterschiedliche Leute, von dem, wo wir herkommen und von dem, was uns wichtig ist und wie wir geprägt sind. Und wenn so Vorstellungen und Wünsche aufeinandertreffen, dann kann das sehr herausfordernd sein, besonders dann, wenn man in der Gemeinde eben eng zusammenarbeitet und auch das Leben miteinander teilt. Denn gerade dann, wenn wir auch uns kennenlernen, unser Leben und eben das, was uns ausmacht, die guten Seiten, aber eben auch unsere Macken, unsere Eigenheiten und die Verletzungen, die wir aus dem Leben mit uns herumtragen, das kann gar nicht so einfach sein. Und das alles mitzutragen und auch zu ertragen, wie Paulus auch an anderer Stelle schreibt, das braucht einfach viel Geduld. Ebenfalls herausfordernd, achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr stets, einander und allen anderen nur Gutes zu tun. Tja, je weiter wir durch die Liste durchkommen, es wird nicht einfacher. Wie schnell passiert das? Dass wir einander missverstehen, dass wir uns verletzen und dass wir uns auch streiten. Wenn mir jemand Unrecht tut, dann kann das passieren, dass schnell das Gefühl aufkommt, dass ich doch im Recht bin, dass ich ein Recht habe darauf, auf die gleiche Art zurückzuschießen und es auf gleiche Art und Weise heimzuzahlen. Aber genau das sollen wir eben nicht tun. Ich finde Paulus Rat dabei sehr hilfreich. Mich bemühen, allen und jedem Gutes zu tun in jeder Situation. Es ist deutlich produktiver zu versuchen, etwas zu tun, statt etwas zu versuchen, etwas nicht zu tun. Einfaches Beispiel, es gibt diesen schönen Satz, denken Sie nicht an einen blauen Elefanten. Woran denkt man jetzt? Ja, wahrscheinlich eben an den blauen Elefanten. Wenn man aber versucht, dann bewusst eine orangene Maus zu denken, um mal das Bild zu vervollständigen, dann kann man diesen blauen Elefanten deutlich einfacher loswerden. Und so ist das auch hier, glaube ich. Krampfhaft zu versuchen, Wut und verletztes Gerechtigkeitsempfinden zum Beispiel zu unterdrücken und bewusst eben nicht Rachegelüsten nachzukommen, das macht es meistens nur noch schwieriger. Umgekehrt zu versuchen, bewusst Gutes zu tun, das kann wahre Wunder wirken in so Situationen. Zum Beispiel nach einem Streit bewusst die andere Person loben und danken für das, was sie Gutes tut. Ein paar kurze Anweisungen von Paulus noch. Vers 16, freut euch immer zu. Auch nicht gerade einfach, oder? Aber das ist für mich so, das ist so das Paradebeispiel schlechthin, wo man bei Menschen sehen kann, dass der Heilige Geist am Wirken ist. Manche Christen, die strahlen so eine unkaputtbare Freude aus und so eine porentiefe, positive Zuversicht. Und so etwas tut in der Gemeinde unglaublich gut. Gerade dann, wenn es mal irgendwie kompliziert ist und knirscht. Betet unablässig, schreibt Paulus weiter. Ich glaube, hier geht es nicht zwangsläufig um feste Gebetszeiten, auch wenn feste Gebetszeiten natürlich eine gute Hilfe sein können. Nein, ich glaube, es geht hier vielmehr um das Bewusstsein, dass Jesus immer bei mir ist. Und all die Gedanken, die in meinem Kopf so herumwandern, die man halt so hat, das ist im Grunde genommen ja meistens ein Gespräch mit mir selber. Mit ein bisschen Übung kann man diese Gedanken umformulieren. Und diese Gedanken können nicht nur ein Reden mit mir selbst, sondern auch ein ständiges Reden mit Jesus werden. Das müssen dann eben keine toll formulierten Sätze sein, sondern es kann einfach direkt das sein, was ich denke. Wenn ich mir zum Beispiel Sorgen mache, ob ich den Bus noch rechtzeitig kriege, dann kann ich diesen Gedanken bewusst an Jesus richten und sagen, bitte hilf, dass ich den Bus noch erreiche. Ich finde das sehr spannend zu beobachten. Ich kenne so ein paar Menschen, denen ist das total in Fleisch und Blut übergegangen. Dieses ständige Beten sozusagen. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft an eine Freundin aus Kiel. Wir trafen uns mal irgendwo zwischendrin zufällig. Sie war gerade mit ihrem Auto etwas gestresst auf der Suche nach einem Parkplatz. Das war damals nicht so einfach, da an den Straßen Parkplätze zu kriegen, gerade wenn es halt Abend wurde und die Leute von der Arbeit zurückkamen, so wie sie auch. Und während wir da standen und schnackten, fuhr ein Auto an ihr vorbei. Und in dem Moment guckte sie kurz nach oben und sagte, wenn der jetzt mal einen Parkplatz bekommt, dann haben wir beide ein Problem. Das mag vielleicht ein bisschen respektlos klingen, aber ich finde es auch sehr befreiend. Wenn ich bete, dann versuche ich auch so direkt und ehrlich mit Jesus zu reden und ihm einfach ungefiltert vor die Füße zu knallen, was ich so empfinde und was ich so denke. Und andersrum, wenn mir zum Beispiel bei einer Predigt ein toller Einfall kommt, dann nutze ich immer die Gelegenheit und schicke ein kurzes Danke nach oben. Tolle Überleitung. Da sind wir gleich bei Vers 18. Dankt Gott für alles. Gott für alles danken. Wirklich? Funktioniert das? Ja, Paulus fordert das tatsächlich. Und er tut das auch durchaus nicht leichtfertig. Paulus hat selbst erlebt, was es heißt, ausgepeitscht zu werden, in Ketten gelegt und ins Gefängnis gesperrt zu werden und im Knast zu sitzen. Und trotzdem konnten er und Silas dann dort im Gefängnis nachts singen und Gott laut loben. Und auch die Christen in Thessaloniki, die konnten das gut verstehen. Denn auch sie, die waren schon verfolgt worden. Und die hatten das da nicht einfach als kleine Gemeinde. In jeder Situation das Gute zu suchen, das es daneben noch gibt, das löst das Schlechte zwar nicht aus, aber stellt das Ganze in eine andere Perspektive. Und es hilft mir, anders damit umzugehen. Vers 19, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Oder nach Luther, den Heiligen Geist löscht nicht aus. Der Heilige Geist ist wie Feuer, so wird es in der Bibel oft umschrieben. Eine gewaltige Kraft, die sich unserer Kontrolle entzieht. Was dies angeht, ich habe von Luther vorhin schon gesprochen, da haben wir leider nicht viel Gutes geerbt. Luther hatte sehr viel, also Angst ist vielleicht zu viel gesagt, aber er war sehr, sehr skeptisch, was alles anging, was unter dem Begriff Schwärmerei fiel. Also da, wo der Heilige Geist sehr frei zum Wirken kam. Und diese Angst davor, die hat sich, glaube ich, sehr tief in die DNA der evangelischen Kirche eingebrannt. Wir gehören ja auch so ein bisschen zur evangelischen Kirche und ich glaube tatsächlich, auch wenn wir in manchen Punkten da ein bisschen freier sind in Gemeinschaft, geht es uns, glaube ich, in vielen doch sehr ähnlich. Denn wenn man zum Beispiel zurückguckt, als die Pfingstbewegung aufkam, hat sich die Gemeinschaft doch auch sehr bewusst gegen die Pfingstbewegung abgegrenzt damals. Ich glaube, was das angeht, da haben wir sehr viel nachzuholen mit dem Heiligen Geist. Spannend finde ich allerdings auch, dass diese Tendenz, das skeptisch zu sein und den Heiligen Geist zu löschen, wie Paulus das umschreibt, dass es die tatsächlich auch schon damals in dieser Gemeinde vor 2000 Jahren gegeben hat. Diese Tendenz, das Feuer des Geistes lieber zu löschen, statt bevor es zu groß wird und außer Kontrolle gerät. Und passend daran schließt sich auch der nächste Rat von Paulus an. Missachtet die prophetische Rede nicht. Tja, ich glaube, auch was das angeht, da haben wir sehr, sehr viel Nachholbedarf. Ich kenne so ein paar einzelne wenige Stellen in meinem Gemeindeleben in der Vergangenheit, wo prophetische Rede mal vorkam. Aber es war sehr, sehr selten tatsächlich. Und auch hier ist es spannend, in den Text zu schauen und zu sehen, dass Paulus sich dafür ausspricht. Dass er sagt, prophetische Rede ist wichtig. Denn in der Gemeinde in Thessalonich, da gab es auch viel Durcheinander, weil Leute Prophezeiungen ausgesprochen haben. Es gab da welche in der Gemeinde, die haben gesagt, der Tag des Herrn ist da. Das Gericht kommt, die Endzeit hat angebrochen, es geht los. Und das hat die Gemeinde damals sehr durcheinander gebracht. Da schreibt Paulus dann im zweiten Brief einiges zu. Und trotz all dieser Dinge, die die Gemeinde da durcheinander gebracht haben und für Chaos gesorgt haben, spricht Paulus sich ganz klar dafür aus, dass prophetische Rede wichtig ist und dass sie geachtet werden soll. Passend dazu gibt er noch den letzten Ratschlag mit. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Ganz spannend, diese beiden Verse, die gehören zusammen. Noch deutlicher klingt das in der Elberfelder Übersetzung. Also das, was ich jetzt gelesen habe, das war alles Basisbibel, das ist jetzt Elberfelder. Prüft aber alles. Das Gute haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Das Gute festhalten, das Böse meiden. Gerade in Bezug auf Prophetien ist es wichtig, dass sie geprüft werden. Aber es gilt auch an anderen Stellen, zum Beispiel auch in der Verkündigung. Und durch den Heiligen Geist ist jedes Gemeindemitglied dazu ermächtigt und auch herausgefordert und steht in der Verantwortung. Das gehörte zu prüfen und zu bewerten. So, das waren erstmal die Anweisungen. Es ist eine bunte und ganz schön herausfordernde Zusammenstellung, finde ich. Ganz schön herausfordernde Zusammenstellung. Und steckt unglaublich viel drin. Wenn ich mir so dieses Gesamtpaket mal anschaue von all diesen verschiedenen Dingen, fühle ich mich regelrecht ein wenig erschlagen und an manchen Stellen auch überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Was für krasse Ansprüche da drin stecken. Und trotzdem sind diese Dinge so wichtig. Denn in all diesen Dingen zeigt sich eben Heiligung, wenn sie passiert. Aber wie soll das denn gehen? Wie können wir das denn überhaupt schaffen? Denk nochmal zurück an das Beispiel vom Anfang mit der Chemielehrerin, das ich erzählt hatte. Bevor wir uns mit den Anweisungen im Einzelnen ins Getümmel stürzen, ist es mega wichtig, dass wir nochmal auf das Ende des Textes schauen, was Paulus da schreibt. Da sagt er, Gott, der Frieden schenkt, Gott mache euch ganz und gar zu Heiligen. Er bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Körper. Denn es soll an euch nichts auszusetzen sein, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Gott, der euch beruft, Gott ist treu. Er wird das alles tun. Er wird das alles tun. Das passt sehr gut zusammen. Es ist eben Jesus, der all diese Dinge tut, der diese Veränderungen in uns bewirkt, der es möglich macht, dass wir diese Dinge umsetzen können. Das ist eben die frohe Botschaft der Heiligung. Dass Jesus derjenige ist, der uns verändert, wenn wir diese Dinge gemeinsam mit ihm angehen. Natürlich müssen wir es auch tun, aber er ist derjenige, der das in uns verändern kann, in unserem Herzen. Wir werden dabei immer wieder Rückschläge erleiden. Und es wird auch immer wieder ein täglicher Kampf sein. Es ist nicht so, dass man dann irgendwann dann mal eine Stufe da erklommen hat und dann da bleibt. Wir sind und bleiben eben auch immer noch Sünder. Aber Jesus ist es. Und die Kraft des Heiligen Geistes, die unsere Herzen verändern kann und die diese Dinge möglich macht. Mit ihm können diese Wunder geschehen und echte Heiligung passieren. In uns Einzelnen und auch in uns als Gesamtgemeinde. Darauf hoffe ich und dafür bete ich. Amen.